Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und dem Match of the Week. Wir reisen zurück zum WCW Bash at the Beach 1996 und dem Opening Contest zwischen Rey Mysterio Jr. und Psicosis. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Dachte immer, da ist Psicosis.
Nee, Psicosis.
Psicosis. Franzose.
Ich finde es gut, dass du mit dem notwendigen Ernst an dieses Match drangehst.
Sicher.
Und du hast es ja auch gepickt. Ich habe dir mal wieder eine Auswahl gegeben und du hast dann gesagt, komm, lass mal den Rey machen hier.
Genau, ich habe gesagt, ey, es ist Rey Mysterio, es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich. Ich habe gesagt, Bash at the Beach passt, nehme ich.
Ja, schöne Zeit damals. Normalerweise den Bash at the Beach kennt man ja eher aufgrund der Gründung der NWO, die ist ja dann im Main Event gegeben hat. Da gab es ja das Match der Outsiders gegen Lex Luger, dem Macho Man Randy Savage und Sting. Legendärer Event natürlich, den wir hier gehabt haben, aber mit einem Opening Contest, der vor allem anders nicht hätte sein können. Und Kai, ich weiß, du kennst Rey Mysterio. Du bist durch Rey Mysterio auch ein bisschen zum Wrestling gekommen, oder? Ist auch einer von deinen Kindheitshelden.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich weiß noch, dass ich dann irgendwann mal auf meinem komischen Club-Handy auch so Highlight-Videos von Rey Mysterio hatte oder so. Also ich glaube, da war dann so ein Video drauf, das ging nur 2 Minuten und Speicher war voll von dem Handy. Und da war dann auch manchmal so, also ich weiß, da war noch eine alte Szene in diesem Highlight-Video, wo der noch dieses lila Ganzkörperkostüm hatte. Ich glaube, das war sogar das Match gegen Eddie, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, ne? Ja, beim Halloween Havoc damals.
Stimmt, ich glaube, da haben wir das nicht sogar mal geschaut. Ich meine,
auch
ja,
das haben wir mal gemacht, ja.
Ja, ne? Also, ich hole jetzt hier die Historie von Rey Mysterio nach in den Match of the Weeks. Und ne, also ich fand den ja immer toll oder sowas und deswegen hatte ich auch Bock auf das Match, weil ich mir dann gedacht habe, oh, ich will mal so sehen die Anfänge von dem Rey Mysterio, hab dann mal geguckt, der Typ ist ja halt 21 Jahre alt. Also, das finde ich auch komplett irre. Und ich weiß nicht, irgendwie hatte ich da Bock drauf, so zu sehen, wie war der so damals? Wie war Cruiserweight Wrestling damals? Weil irgendwie immer, wenn ich Sachen von der WCW höre, klingt das zum einen, oh, das war so cool. Und auf der anderen Seite klingt das, oh, das war alles Müll. Und also, weil ich da ja gar nicht drin stecke, habe ich mir gedacht, so ein Rey Mysterio Match aus der WCW, weiß ich nicht. Das klingt interessant, das will ich sehen.
Ich hatte so mehrere Rey Mysterio-Matches aus dieser Zeit so auf dem Plan. Es gibt auch tolle Matches zwischen Rey Mysterio und Dean Malenko zum Beispiel. Aber die Fehde gegen Psicosis ist relativ unbekannt, weil da natürlich auch, du hast es gerade schon angesprochen, die Fehde zwischen Rey und Eddie Guerrero so ein bisschen über allem thront, wenn man so an die großen Fehden von Rey denkt. Die ist ja später auch nochmal bei der WWE aufgelebt worden. Aber die beiden haben gerade hier 95, 96, haben die beiden legendäre Matches abgeliefert. Nicht unbedingt nur bei der WCW, sondern eben auch in Mexiko und auch der ECW natürlich. Und da spricht auch gerade ein Paul Heyman natürlich in den höchsten Tönen immer wieder von. Erzählt dann auch so, ja, dass die beiden haben quasi Lucha Libre auf extreme Art gemacht. Die haben dann nach draußen gebrawlt und haben dann teilweise, ja, weiß ich nicht, Moonsault von Barrikaden gezeigt oder Head Scissors von irgendwelchen Aufgängen oder sonst irgendwas. Also ganz verrückter Scheiß. Und die beiden haben sich dadurch einen Namen gemacht. Ne? Also gibt es diverse Matches von AAA zum Beispiel aus 95, kann man sich auf YouTube anschauen, wo die beiden sich wirklich ordentlich was geben und da eben auch eine sehr interessante Heel-Face-Verteilung haben. Es gibt ein geiles Two Out of Three Falls Match, was auch bei WWE auf dem YouTube-Kanal zu sehen ist, zwischen den beiden, auch aus dem Jahr 95. Und die beiden haben sich dadurch einen Namen gemacht, waren auch in Japan unterwegs. Super J-Cup zum Beispiel sind die beiden aufeinander getroffen. Also das ist eine Fehde, die so aus dem, wenn man es blöd sagen würde, quasi außerhalb entstanden ist. Ne? Und dadurch hat man die beiden jetzt zusammengestellt. Was ich dann nämlich auch interessant fand, war, dass du hier gemerkt hast, dass weder die Zuschauer noch teils die Kommentatoren eine Ahnung davon gehabt haben, wer hier im Ring steht.
Jo, das fand ich richtig krass. Also übrigens nochmal hier der ich sag auch einfach Psicosis, was habe ich schon immer so gesagt.
Okay.
Und das ändere jetzt auch nicht mehr hier für irgendein Podcast-Gedöns. Also das ist schon der dann auch später mit Super Crazy auf den Rasenmäher reingeschuppert kam, ne?
Ja.
Okay, korrekt. Alles klar. Gut. Ja, ich habe mir gedacht, weil also wäre komisch, wenn es 2 Leute mit dem Namen geben würde.
Nee, es also, war dann der dann natürlich auch, der bei den Mexicools dazu gegen.
Genau, Mexicools war der Name, stimmt, genau.
Genau, nee, ja, das ist der okay. Auf jeden Fall.
Und was ich aber irgendwie mochte, du hast ja wirklich gemerkt, da ist jetzt nicht so viel Ahnung von da. Also auch was da im Ring gezeigt wird, finde ich, merkt man auch.
Ja.
Was ich aber ganz geil fand, ich weiß nicht, wer es war. War es dieser Mike, wie heißt er?
Mike Tenay war es.
War das der, der die ganze Zeit die Aktion benannt und auch erklärt hat?
Ja.
Das fand ich ja überragend geil. Also ich muss sagen, das war richtig gutes Commentary, wo er dann auch so meinte, ja, hier, dann wurde jetzt auch ein Frankensteiner gezeigt, der dann aber da eher Hurricane Rana heißt, hab mir gedacht, das ist geiles Commentary. Ich mochte das super gerne.
Wir hatten hier neben Mike Tenay, der Professor, wie er ja auch genannt wird, hatten ja, wir recht. Noch Bobby the Brain Heen, der hier gar keine Ahnung gehabt hat und sich eher durch seine Color-Commentator-Tätigkeiten hier vorgetan hat, der ja dann auch zum Beispiel gesagt hat, hier, übrigens, einer von den beiden hat die Haare wie Peggy Bundy und meint damit Psicosis natürlich und hat sich dann auch über alle möglichen anderen Sachen lustig gemacht, inklusive auch natürlich, so, woher weißt du denn sowas und erklär das nochmal, mir ist eigentlich egal, wie das heißt, was du gerade gesagt hast, aber es sah echt krass aus und so. Und er hat dadurch natürlich auch dafür gesorgt, dass Mike Tenay zum einen wie ein absolutes Genie wirkt, zum anderen aber auch war er eigentlich so der Stereotyp der Zuschauer, weil du hast gemerkt, auch im Zuschauerraum, die Leute hatten halt keine Ahnung. Also die haben da gesessen, die haben gesagt, ach, lass uns mal überzeugen, was da passiert. Und das haben die beiden ja tatsächlich geschafft. Und du hast gemerkt, dass mit dem Laufe der Zeit und mit den krassen Aktionen haben die beiden Wrestler hier im Ring die Zuschauer absolut abgeholt. Tony Schiavone war übrigens auch noch am Kommentar, muss man dazu sagen. Aber
und Dusty Rhodes doch auch.
Genau. Ja, auf jeden Fall, das war hier die Geschichte irgendwo so dahinter. Kommentar ganz anders, als man es gewohnt ist, mit viel Erklärung, mit vielen auch so Erklärungen, was ist denn Lucha Libre überhaupt in Mexiko, was bedeutet das da, was hat's mit den Masken auf sich? Also man hat da schon versucht, so ein bisschen zu erklären, warum stehen die jetzt hier überhaupt bei uns im Ring? Und warum gibt's nicht einfach zwei dicke Bodybuilder, die hier aufeinander einprügeln, bis einer nicht mehr kann? Um es mal ganz blöd auszudrücken.
Aber das mochte ich. Also, weil das holt dich so ein bisschen ins Match rein. Und was ich auch ganz komisch fand, ich habe mir die ganze Zeit Ray angeguckt und habe mir gedacht, irgendwie war das anders. Und es liegt nicht daran, dass du höchstwahrscheinlich gerade die Hälfte wiegst von dem, was du später gewogen hast, sondern irgendwas ist anders. Und ich glaube, ich habe 5 Minuten gebraucht, bis ich gemerkt habe, yo, der Mann hat einfach noch keine Tattoos.
Stimmt.
Also, weil irgendwas ist anders, ich weiß nicht was. Und dann ist mir aufgefallen, stimmt, da fehlt ja dieses Mexiko-Ding und die ganze Brust und alles andere, was da sonst voll ist. Also, und dann ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Das habe ich zu lang für gebraucht.
Ja, aber hier war auch die Heel-Face-Verteilung war hier auf jeden Fall da, ne? Also Rey Mysterio als der kleinere, schnellere Underdog gegen den großen, mächtigen Psicosis. Und Psicosis, der auch tendenziell eher dazu versucht hat, hier das Tempo so ein bisschen runterzuziehen, dann auch immer mal wieder Kraftaktionen eingebaut hat, teilweise auch Aufgabegriffe mit eingebaut hat.
Relativ schöne Submission-Moves auch, finde ich.
Ja, modernes Submission-Wrestling, was wir hier dann gesehen haben. Und deswegen, da war die Verteilung war relativ klar. Und immer wenn Rey Mysterio am Drücker war, gab's halt eben Vollgas. Und wenn's die Kurse ist, dann gab's auch mal ein bisschen härtere Aktionen und eben die Aufgabegriffe. Und der Kampf geht knapp 16 Minuten um den Dreh. Ich muss sagen, ich hatte zwischendurch so ein bisschen, waren bei mir ein bisschen Längen gefühlt drin. Wie hast du das gesehen? Gerade in der Anfangsphase hatte ich so ein bisschen den Eindruck, so, ja, jetzt dann noch mal am Boden, noch mal die Leg Scissor und noch mal irgendwas anderes. Hat für mich manchmal auch sich so ein bisschen gezogen. Wie hat es bei dir ausgesehen?
Ja, also gerade natürlich durch die Aktion von Psicosis, wo er nochmal irgendwie auch am Anfang 3 Submissions gezeigt hat und dann erst in den, dann in den, dann in den. Aber ich mochte dann, dass man gemerkt hat, die nehmen auch immer mal wieder Geschwindigkeit auf. Wo es dann, das erste Mal ging es, glaube ich, in diesen Arm-Drag, danach der Leapfrog. Dann hat Psicosis einen relativ harten Spin-Kick gezeigt, was ich dann mochte. Und dann ein Dive nach draußen.
Alter, der Dive nach draußen.
Ganz, ganz böse aussah, weil du denkst, okay, er bricht sich gleich das Genick.
Also, der ist halt, das muss man vielleicht hier für die es vielleicht noch nicht gesehen haben, erklären. Also er ist ja wirklich dann übers Top-Rope, nicht durch die Seile, sondern es war ein Top-Rope-Dive und ist ja dann wirklich nach unten abgeknickt. Wie so ein Pfeil, der nach unten geschossen kommt auf Ray. Der hat ihn auch gefangen. Dummerweise waren ja da auch noch der Boden und die Guardrail auch noch im Weg, ne?
Jo. Übel. Ja, was ja auch, also da war ja auch nicht so viel Platz, ne?
Ja.
Also draußen zwischen, also nicht so wie heutzutage, wo du sagst, okay, wir können da mal ganz easy rausspringen.
Ja.
Sondern das war damals alles anscheinend ein bisschen enger. Aber das mochte ich dann Psicosis auch viel am Dominieren natürlich. Ray dann durch verschiedene schnelle Aktionen, was ich dann mochte. Aber ich fand's krass wirklich zu sehen, weil ich gucke ja diese Matches immer so, dass ich mir denke, okay, wir haben jetzt 1996, mach den Gag nicht nochmal. Und also wir haben da 1996 und wir haben jetzt 2021. Und wie ist das gealtert? Und Cruiserweight Wrestling, ich weiß natürlich auch, dass damals ging es eher darum, irgendwelche Fleischberge auf Testo, die sich in die Schnauze hauen. Und dann irgendwie hier die beiden zu sehen, schnell zu wresteln, anders agil zu sein, nicht 300 Kilo zu wiegen. Und ich finde trotzdem, du siehst da Aktionen, die heutzutage noch gezeigt werden, die perfekt altern, vielleicht auch ein bisschen sehr glücklich sind, weil manche Aktionen fand ich, die waren auch immer sehr knapp, wenn ich da an diesen einen Hurricane Runner oder war es ein Frankensteiner, ich weiß es gar nicht, ins Cover denke, wo Rays Kopf, weiß ich nicht, so einen halben Zentimeter über dem Boden noch war. Ja, ja. Also solche Sachen zum Beispiel oder auch die Head Scissor, die vom Top, also vom Ringpfosten gesprungen wurde gegen Psychosis, der auf dem Apron stand und dann nach draußen, wo auch Rays Kopf, glaube ich, so einen Zentimeter überm Apron noch war, als er dann die Hetze da gezeigt hat. Aber ich find's dann heftig zu sehen, dass das Aktionen sind, die für mich persönlich, also von dem, was ich jetzt von dem damaligen Wrestling weiß, null in die Zeit passen. Mhm. Und das sieht dann immer so aus, als wären diese Aktionen und diese Matches auch ihrer Zeit so unfassbar voraus.
Es ist eigentlich auch so. Ich meine, so wurde natürlich in Mexiko gewrestelt, aber im amerikanischen Fernsehen hast du sowas, was hier passiert, einfach noch nicht gesehen. Und sehr oft waren hier auch Aktionen dabei, die sind vielleicht für andere Finishing-Moves gewesen. Und das ist mir eben auch hier zum Beispiel aufgefallen. Wir haben nach dieser Anfangsphase hat Psychosis erstmal übernommen und hat dann einfach mal zwischendurch einen Guillotine-Leg-Drop ausgepackt. Das sollte später
sein. Das habe ich mir auch gedacht.
Und das sollte auch später sein Finisher gelegentlich mal sein. Also das war durchaus für ihn immer eine Trademark-Aktion. Dieses Zuschauer haben halt gesagt, so ja, war cool, ne? Und es ging ja dann immer weiter, vor allem die
Besonders, Warte. Ja, besonders, ja. Er springt erst den Legdrop ganz normal im Ring, so Hogan-esque, und danach zeigt ihn ja nochmal vom Top-Rope.
Ja.
Also das fand ich dann auch, okay, guck mal, das kann man jetzt auch einfach als normalen Move benutzen.
Genau, und dann, es ging ja, also wurden ja sehr, sehr viele Head-Scissors gezeigt, ne? Es war dann eben auch diese Springboard Hurricane Runner, die du gerade angesprochen hast, die diverse Male auch schon von Rey Mysterio als Finisher benutzt worden ist, wo er den Gegner direkt einrollt, den gab's ja hier auch schon, einfach mal so in der Anfangsphase, einfach nur, um es zu zeigen. Genauso auch, dass Psychosis dann überspringt mal diese kürzeren Phasen, weil normalerweise hier war es sehr oft so große Aktionen, kurze Pause, große Aktion, kurze Pause. Dass die Kurs ist auch einfach mal hier zwischendurch einen Reverse DDT auspackt. Und davor, das muss ich auch mal sagen, dieser Stun-Gun, den wir hier gesehen haben, weiß nicht, ob du den noch im Kopf hast, wo quasi Rey Mysterio aus den Seilen angerannt kommt. Und normalerweise hältst du den Gegner ja beim Stun-Gun so wie beim Flapjack quasi, hältst du den ja und wirfst ihn dann in die Seile, aber Psychosis hat Rey Mysterio einfach hochgeworfen, wie zu einem Frontslam oder so, und Rey Mysterio ist im hohen Bogen wirklich Körper voran in die Seile geflogen.
Ah, ja, pass auf, in meinen Notizen steht hier nämlich gerade Wurf von Rey in die Seile, aber ich wusste nicht mehr, was damit gemeint war.
Genau, das ist das.
Das war's, ne? Ja, gut, dass du es sagst, weil ich konnte mit meiner Notiz nichts mehr anfangen, aber stimmt, das fand ich krass. Das sah böse aus. Und dann auch, um da nochmal eins zu greifen, dieser Center, den der Psychosis vom Top Rope nach draußen auf den Boden springt.
Ja.
Also, das sind schon sehr harte und fiese Aktionen. Und auch hier dieser Step-Up Enzugiri, der auch sehr perfekt aussah, wo dann du auch wieder gemerkt hast, die Kommentatoren denken so, ja, war ein Tritt. Also, ich fand, das hat alles sehr viel Charme gehabt.
Es war absolut ungewöhnlich für die damalige Zeit, was wir hier gesehen haben. Und wie gesagt, Mike Tenay hat da sein Möglichstes getan, um das alles zu erklären. Und was für Aktionen auch ein Ray dann teilweise ausgepackt hat, die man heutzutage von ihm nicht mehr gesehen hat. Wir sind jetzt in dieser, ja, ich sag mal, Mitte Hälfte ungefähr der Zeit. Und dann gibt's halt hier eben Konter. Ray Mysterio macht ein Cartwheel, also schlägt ein Rad auf die Schultern von Psychosis.
Stimmt. Und
macht dann die Head Scissor und danach den Springboard Dropkick. Und denkst du so, what the hell, was geht denn hier ab? Und es geht immer mehr, was was hier die Hurricane Runners angeht. Dann kommt diese Hurricane Runner nach draußen auf den Boden von Rey Mysterio, wo du eben auch gedacht hast, mein Gott, die brechen sich ja noch das Genick, Springboard Moonsault, den wir da gesehen haben.
Mit Drehung noch, ne? Also Springboard Twisting Moonsault.
Stimmt, ja, das war das Ding, wo er von nach draußen gesprungen ist quasi und dabei mit den Knien im Geländer draußen gelandet ist.
Was auch sehr, sehr fies aussah. Oder auch dann diese Aktion, die er jetzt heutzutage natürlich auch nicht mehr macht, weil es jetzt sein Finisher ist, aber was man auch dann damals später bei SmackDown vs. Raw machen konnte, einfach so in die Seile laufen und 619 zeigen. Also auch wenn kein Gegner da ist. Das hat er ja auch gemacht, einmal so zum, weiß nicht, Schwung holen oder weil er gerade Bock drauf hatte.
Die Kommentatoren haben es ja als er wollte seinen Gegner täuschen verkauft, also er wollte ihn irgendwie ablenken.
Ja, also mir geht da auch einfach so das Herz auf, dann so ein Rey Mysterio zu sehen, weil ich das irgendwie geil finde, weil ich habe angefangen zu gucken, der Typ war da, ich gucke jetzt mal irgendwie einen Podcast, den ein paar Leute hören und der ist immer noch da und ich kann immer noch über den reden und sagen, oh, guck mal, der Rey Mysterio schon wieder, oder? Wild. Also, das ist so ein Also außer jetzt, wenn man vielleicht kein Herz hat oder sowas. Ich finde, Rey Mysterio ist so ein Wrestler, der ist komplett unhatebar. Und also jetzt so von diesem Spaßfaktor her, klar kann man sagen, oh, die Matches und sowas, ja, das ist alles nicht so besonders. Aber ich finde, das ist irgendwie ein geiler Typ. Und den zu sehen, das macht Spaß. Und deswegen den hier auch mit 21 zu sehen, das hat mir persönlich super viel Spaß gemacht, weil ich sehen konnte, ach, guck mal hier, das sind dann so die Anfänge von dem Rey Mysterio.
Ich finde das so spannend, weil es sind ja genau 25 Jahre jetzt her.
Ne? Ja.
Was damals schon gezeigt wurde teilweise und was dann hier eben bei der WCW auch diese große Bühne bekommen hat, das ist schon mega beeindruckend einfach gewesen und welche Härte die beiden hier an den Tag gelegt haben. Ich fand das richtig cool. Also gerade gegen Ende, dann legen die beiden ja nochmal so richtig los und ich habe da auch richtig viel Spaß dran gehabt und ich habe natürlich das Match nicht mehr 100% im Kopf gehabt, als ich das vorgeschlagen habe. Ne? Aber ich habe mir dann auch gedacht so, ja, ich glaube, das macht dem Kai auch Spaß, sich das anzugucken. Ne? Also wie es dann hinterher hin und her geht, auch teilweise was für Bomben die dann nehmen. Selbst so eine so eine Sit-Out-Powerbomb, die wir dann von Sid Cruises haben. Da will Rey Mysterio nochmal eine Springboard Hurricane Rana zeigen. Sid Cruises fängt ihn und ballert ihn mit einer Gewalt auf die Matte, dass du gedacht hast, der fliegt gleich bis nach Tijuana durch oder sowas. Ne? Also echt übel. Und dann sind wir ja hier schon im Finish. Und da geht's dann auf den Top Turnbuckle und es soll den Splash Mountain geben. Und weißt du eigentlich, was ein Splash Mountain Drop ist?
Klingt wie eine Fahrattraktion.
Ist es auch, aber
sieht aber aus wie ein Razor's Edge Ansatz.
Genau, ist es nämlich eigentlich auch. Es ist nämlich eigentlich ein Razor's Edge quasi vom Top Rope runter. Und den wandelt ja Rey Mysterio hier einfach mal in einen sehr krassen, schwungvollen Top Rope Hurricane Rana um und es gibt dann den Three Count dann danach. Und
der auch sehr knapp ist übrigens.
Ja, das auch. Also die beiden schenken sich überhaupt nichts und das zeigen sie dann eben im Ring auch. Und was ich dann aber geliebt habe, ist, dass die Leute aufgesprungen sind und gesagt haben, wie geil war das denn und haben den beiden, die sie wahrscheinlich vorher noch nie gesehen haben, und haben den beiden lautstark zugejubelt. Das fand ich geil.
Also man muss ja auch sagen, als ich das Match dann gesehen habe, habe ich dir auch erstmal bei WhatsApp geschrieben nach diesem Finish, weil also diese Aktion mit dem Splash Mountain, Rest habe ich vergessen, Drop. Ansatz.
Drop.
Dieser Splash Mountain Drop Ansatz, wo dann Ray da so hinten hängt, dann geschmissen werden soll, das dann in diesen Hurricane Runner zu kontern. Also das ist, glaube ich, nicht normal für diese Zeit, solche Aktionen zu zeigen. Das ist auch heutzutage nicht mal so normal, solche Aktionen zu zeigen. Und also das ist ja wirklich irre. Und es Also, was ich mir da immer denke, heutzutage, keine Ahnung, gehst auf YouTube, gibst ein Best of Super Juniors, Ricochet und Will Ospreay oder sowas, ne? Und denkst so, ah, okay, cool, habe ich jetzt schon 100 Mal gesehen. Dann guckst du noch 3 Highlight Reels von Ospreay und noch welche von Ricochet. Und dann, weiß ich nicht, da machst du noch irgendwie Triple A Best Lucha Moves und dann bist du gut versorgt. Aber das damals zu sehen, das ist ja eine heftige Seltenheit. Und keine Ahnung, also ich habe wirklich, als ich das Finish gesehen habe, habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch. Also wenn ich das damals gesehen hätte und bin sonst so gewohnt, so 300 Kilo-Typen rotzen sich da um und auf einmal dann so eine Geschwindigkeit und eine verdammt gefährliche Aktion zu sehen, die dann das Match beendet, auch so ein Konter. Also ich finde das fantastisch. Und vor 25 Jahren, ne? Also, finde ich einfach nur stark.
Ja, es ist absolut ungewöhnlich und man hat da erstmal gemerkt, so als jemand, der das US-Wrestling irgendwie so gesehen hat, dass es eben auch was ganz, ganz anderes gibt, dass es eine ganz andere Wrestling-Welt gibt, die auch toll ist, die ganz anders ist und die solche Matches irgendwo hervorbringt. Ich hab das damals, muss ich auch dazu sagen, nicht schätzen gewusst. Ich fand das damals, was waren halt irgendwie zwei maskierte Typen, die da rumgesprungen sind. Mochte ich überhaupt nicht. Ich wollte die dicken Heavyweights haben. Hat mir nicht gefallen. Aus heutiger Sicht wiederum weiß ich das viel, viel mehr zu schätzen, als das damals der Fall gewesen ist. Das ist bahnbrechend und das ist ein richtig geiles Match. Und das ist 25 Jahre alt und man kann es heutzutage noch genauso gut gucken, wie das damals der Fall gewesen ist. Ich find's geil, was die beiden da auf die Beine gestellt haben. Es macht richtig Spaß und ist auch für mich ein Match, was ich bedingungslos empfehlen würde. Wie ist bei dir?
Ja, absolut. Also einfach, um mal so zu gucken, wie Lucha oder Cruiserweight Wrestling damals war im Vergleich zu heutzutage. Also ich persönlich, man hört es vielleicht, ich bin immer sehr begeistert, wenn so Matches diesen Test der Zeit standhalten. Und das schafft das Ding hier auf jeden Fall. Das ist natürlich so, wie du gesagt hast, da sind auch Längen drin, aber ich glaube, Längen sind generell in jedem Match aus den 90ern gefühlt. Also in ganz, ganz vielen natürlich. Weil es da anders war, aber in 15 Minuten hier, da hat man eine gute Zeit, man sieht einen super jungen Rey Mysterio. Also, was natürlich jetzt auch ein bisschen hinten übergefallen ist. Auch ein Psychosis macht das hier sehr, ja, sehr gut. Absolut. Also, weil wir jetzt so viel über Ray reden oder ich so viel über Ray rede. Die beiden sind hier verdammt stark. Ich hatte da super viel Spaß mit. Guckt euch das mal an. Nicht immer hier den Hulk Hogan, den alten Opa da. Mach mal hier so einen Ray, einen guten.
Genau, den jungen Hüpper damals.
Ja, genau.
Tolles Match. WCW Bash at the Beach Opening Contest. Und man muss auch sagen, so matchtechnisch reichte da nichts ran, was dann noch auf der Karte zu sehen war. Das nächste Match auf der Karte ist übrigens Big Baba Rogers gegen John Tenta in einem Carson City Silver Dollar Match. Das war die ominöse Socke, die am Ringposten baumelte, wo Silber Dollar Münzen drin gewesen sind. Ja.
Okay. Ich wollte nämlich noch sagen, bevor wir zum Schluss kommen, dass ich nicht weiß, was ein Carson City Silver Dollar Match ist. Ich nicht weiß, was ein Taped Fist Match, das weiß ich schon. Ich habe auch gerade erst gelesen, Taped First Match, deswegen war ich verwirrt. Das heißt einfach, getapte Fäuste in die Schnauze hauen. Yes. Und natürlich haben wir, wie wir gelernt haben, uns zu unserem Watch-Along von, was war's bei On a Pole?
Uncensored.
Unsere Lieblingsjungs, die Nasty Boys, auch wieder am Start in einem, klar, Dog-Collar Match.
Genau, ein übles Match zwischen denen und Public Enemy.
Übel, weil schlecht oder übel, weil fies?
Übel, weil fies. Mit ganz fiesen Bumps teilweise an diesen Ketten, wo die beiden da dranhängen.
Okay.
Naja. Aber wie gesagt, klare Empfehlung hier für das Match zwischen Rey Mysterio und Psicosis. Macht riesig Spaß, funktioniert 25 Jahre später auch noch und beide Athleten zeigen hier, weshalb ihre Fehde quasi schon jetzt über anderthalb Jahre irgendwo geht und weshalb die hier auch Wellen geschlagen hat. Sogar Wellen bis hin zu Eric Bischoff, der dann ja immer wieder versucht hat, solche Leute dann auch abzuziehen, die dann auch bei ECW Karriere gemacht haben und da groß geworden sind. Also tolles Match, schaut's euch an. Und Kai, möchtest du noch abschließend was sagen?
Ich dachte gerade, du sagst, er ist Wellen geschlagen, hat sogar bis hier ins Match of the Week von Headlock. Weil das ist ja eine viel größere Ehre.
Sogar das, nee, das nicht, aber bis zum Bash at the Beach auf jeden Fall. Passt ja auch mit dem Strand und den Wellen und so. Ja. Nee, aber dann sind wir an der Stelle durch und ich sag wie immer, Dankeschön fürs Supporten, Dankeschön fürs Zuhören und fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.